man jetzt sozusagen in der NATO auf den Knopf Krieg drückt, dann kommt die Allied Response Force und das ist etwa eine Division. Ja. Eine Division ist schön, aber es ist im Vergleich zu dem, was die Russen haben, nicht horrend viel. Die Russen haben ähnlichen Respekt vor uns wie G.D. Vance, nämlich gar keinen. Sie halten Europa für ein Gebilde, das im Grunde durch die USA zusammengehalten wird. Man schafft es im Jahr etwa 2000 Kampfpanzer wieder aufzubereiten und herzustellen. Also etwa 200 werden wirklich von Grund auf neu gebaut. Der Rest wird aus Depots wieder aufgefrischt. Aber in Europa bauen wir als 36 Leopard 2 pro Jahr.
Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
War der Angriff Russlands auf die Ukraine nur der Anfang eines Feldzugs durch ganz Europa? Oder ist Russlands Kampfkraft dafür viel zu gering? Und welche Rolle hat eigentlich die NATO mit oder ohne USA? Dies besprechen wir mit unserem heutigen Gast, dem Militärexperten Gustav Gressel. Willkommen am Podcast.
Hallo.
Herr Gressel, Sie haben die Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt absolviert, sind 2002 ausgemustert, waren 2003 bis 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro für Sicherheitspolitik des BMLV. Sie haben danach Politik und Rechtswissenschaften in Salzburg studiert und 2014 bis 2024 waren Sie Experte für Osteuropa, Sicherheitspolitik und Militärstrategie am European Council on Foreign Relations in Berlin und seit Ende 2024 wieder zurück in der Heimat und Sie sind jetzt Hauptlehroffizier und Forscher an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Und vielen sind Sie bekannt als Analyst des Ukraine-Krieges in zahlreichen Medien. Mein Name ist Stefan Tesch, ich darf durch diese Podcast-Folge führen und Herr Gressel, wer Sie als Analyst kennt, der weiß, dass Sie mit Aussagen wie Europa muss sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten, aufhorchen lassen. Ganz einfach gefragt, was bewegt Sie zu dieser Annahme und in welchem Zeithorizont ist das zu verstehen?
Ja, zu der Annahme bewegt sich, wenn wir auf einen Krieg oder die Prognose eines Kriegs schauen, dann schauen wir natürlich auf den, der ihn auslösen könnte, in diesem Fall Russland. Schauen, ob wir Motivation haben, ob wir die Kapazitäten haben, ob wir in diese Richtung gehende Äußerungen und Planungen haben. Und das trifft in allen Fällen zu. Wir sehen zum Teil auch schon Vorbereitungen im Sinne von erhöhter Spionagetätigkeit. In Österreich haben wir in den letzten Wochen ja auch einiges davon mitbekommen, von Diebstahl von Datenbanken, von wichtigen Offizieren und Beamten, vor allen Dingen im Bereich innere Sicherheit, aber auch nationale Sicherheit. Da ist es natürlich Schlüsselkader, die man im Fall des Falles kennen muss und neutralisieren muss. Ich erinnere an die ersten Tage der Invasion gegen die Ukraine, also der Vollinvasion, als russische Sabotagetrupps durch Kiew gingen und Kreuze auf die Dächer schmierten, an Wohnadressen von Journalisten, von hohen Beamten und von Mitgliedern, von vor allen Dingen von westgebundenen Antikorruptions-NGOs etc. Also bei einigen Freunden von mir waren auch am Dach, haben sie diese Kreuze entdeckt, haben sie dann wieder übermalt bzw. überpinselt. Aber das war natürlich, ist natürlich eine ähnliche Vorbereitung. Man sozusagen versucht, die Daten zu erheben, die der Leute, die man im Falle des Einmarsches dann loswerden muss. Wie steht's zu den anderen Dingen? Intention. Auch da sind die Russen relativ offen. Sie haben seit langem sich beschwert, dass eben die gegenwärtige Ordnung in Europa, die Ordnung von Paris, nicht ihren Interessen entspricht, dass sie eine Revision der europäischen Sicherheits- und politischen Ordnung wünschen. Der letzte Vorschlag stammt ja aus dem Dezember 2021, kurz vor der Vollinvasion, der eben Russland in Osteuropa freie Hand geben soll, aber auch einen Abzug der Amerikaner aus Europa, einen Abzug der amerikanischen Atomwaffen, einen Rückbau der NATO-Osterweiterung vorsieht, der natürlich Russland weit über Osteuropa hinaus freie Hand geben würde und dementsprechende Äußerungen aus dem politischen Betrieb natürlich, dass es mit der Ukraine nicht getan ist, sondern es ist die Ukraine, die sozusagen der erste Schritt zur Wiederherstellung Russlands Großmachtstellung in Europa ist und dass sich auch dann der Rest Europa nach Russland ausrichten wird müssen, die vernimmt man ja. Und ähnliche Drohungen gab es natürlich auch vor der Vollinvasion beziehungsweise auch vor dem Donbasskrieg schon gegen die Ukraine. Und in dem Sinn können wir also zumindest mal die Absicht, die politische Absicht und die politische Planung durchaus verifizieren. Dann ist natürlich die nächste Frage, haben die Russen auch die Kapazitäten, das zu bewerkstelligen? Und da scheiden sich natürlich die Geister. Ich sage derzeit natürlich, solange die russische Armee in der Ukraine gebunden ist, kann Russland das nicht machen, weil es nicht zwei Großkriege auf einmal machen kann. Die Frage ist natürlich, wie kommen sie aus der Ukraine raus, wann kommen sie aus der Ukraine raus und zu welchen Bedingungen kommen sie aus der Ukraine raus? Und da hat sich natürlich seit Donald Trump einiges getan, nicht unbedingt zugunsten der Europäer.
Auf die Kampfkraft und auch auf die Rolle der USA kommen wir dann später noch zu sprechen. Ich würde gern für unsere Hörer noch präzisieren, was Sie denn unter Krieg mit Europa verstehen. Ist das die militärische Unterwerfung oder die territoriale Inbesitznahme? Was kann man sich denn da vorstellen?
Also jeder Krieg ist eine Funktion der politischen Absichten. Und da ist natürlich heute die politische Absicht Russlands im Vergleich zu dem, was die Sowjetunion vorhatte, nämlich eine sozusagen Ausmerzung des Klassenfeinds und der feindlich-kapitalistisch-sozialen Ordnung in Europa, natürlich eine kürzergreifende. Russland will eine neue europäische Sicherheitsordnung, die sich sozusagen um Moskau gruppiert und Moskau zum Zentrum sieht. Man würde, wenn man jetzt sozusagen die Kapazitäten hat, zuerst mit viel Druck und militärischen Drohungen einen sozusagen Vertragsentwurf auf den Tisch legen, sagen, das sollt ihr unterschreiben und wenn nicht, dann gibt es saure Konsequenzen, dann gibt es natürlich Staaten, die sich dem zuerst widersetzen und da schafft man einen Vorwand, um zu intervenieren. Interveniert dann auch, so wie wir es in der Ukraine gesehen haben, mit bestrafender Gewalt, also um auch vor der Öffentlichkeit zu zeigen, der sozusagen Russland zu widersprechen, wird extrem bestraft. Und sozusagen nach dieser ersten Runde würde man weiterschauen und sagen, das ist jetzt sozusagen Faktum, unterschreibt hier den Vertrag, löst die NATO auf und hier die EU auf und hier habt ihr eine neue russische Sicherheitsordnung und wenn ihr nicht spurt, geht es mit dem nächsten weiter. Und natürlich gerade vor dem Hintergrund eben einer Trump-Präsidentschaft und das nicht wirksam werden von Artikel 5 im Sinne der Amerikaner, die bei uns stehen, ist da natürlich die Chance, so etwas vom Zaun zu brechen. Die ist durchaus gegeben, beziehungsweise die Verlockung, dass man es probieren könnte, die ist in Russland, die wird durchaus als solche wahrgenommen. Die Russen haben ähnlichen Respekt vor uns wie G.D. Vance, nämlich gar keinen. Sie halten Europa für ein Gebilde, das im Grunde durch die USA zusammengehalten wird. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich halte dann die Europäer für, wenn sie wirklich attackiert werden, für tougher, als das in der Außenwahrnehmung der Russen oder auch der Amerikaner derzeit da ist. Das Problem ist sozusagen mit dem ersten Versuch, mit dem ersten Bestrafungsfeldzug, wäre der Krieg dann schon angerührt, weil natürlich, wenn man ein NATO-Mitglied bestraft, auch wenn die Amerikaner sagen, wir sind fein raus, würde dieses NATO-Mitglied die anderen Mitglieder um Beistand ersuchen. Viele europäische Staaten würden sagen, okay, wenn wir jetzt nicht kämpfen, werden wir in späterer Folge einzeln zerlegt. Die sind dann zwar in einer extrem schwierigen und problematischen Ausgangslage, dazu kommen wir wahrscheinlich noch später, aber nichtsdestotrotz ist dann natürlich das Rational, dass man dem auch beisteht, gegeben. Nur das Problem ist, wir wären dann halt am Beginn eines sehr schwierigen, sehr langen Krieges. Die eigentliche Mission der NATO ist ja durch Abschreckung und Stärke einen Krieg zu verhindern und dieses Ziel auch wirklich mit Leben zu erfüllen, ohne die Amerikaner, das ist derzeit enorm schwer und würde von den Europäern weit mehr Anstrengung und Ernsthaftigkeit erfordern, als gegenwärtig leider an den Tag gelegt wird. Und deshalb sozusagen mein Pessimismus, dass es in Ermangelung dieser Ernsthaftigkeit die Russen wahrscheinlich probieren werden.
Bleiben wir bei diesem Pessimismus, bleiben wir auch beim bewaffneten Konflikt. Wie wird denn aus Ihrer Sicht so ein Angriff auf Europa aussehen? Wie geht man denn davor? Wo beginnt man?
Also wie gesagt, das erste Mal, die Russen müssen aus der Ukraine raus oder sie müssen die Ukraine zumindest als Nebenkriegsschauplatz stillgelegt haben. Wie ihnen das gelingt, ist bestimmt dann maßgeblich, mit welchen Kräften sie auf Resteuropa losgehen können, in welchem Umfang. Sollten sie wirklich es schaffen, die Ukraine zu kontrollieren als gesamtes Staatsgebiet, wäre zum Beispiel Rumänien, also Moldawien würde dann quasi mit aufgeräumt im Handumdrehen drehen. Aber dann wäre zum Beispiel die gegenwärtige Situation in Rumänien, wo es eine hohe Unzufriedenheit mit den politischen Eliten gibt, einen gewissen Politikverdruss, dass quasi immer dieselben Zirkel seit 30 Jahren an der Macht sind und nicht unbedingt gut haushalten, ausnutzbar. Man unterstützt, so wie man das jetzt auch tut, Antisystemkandidaten. Man schaut, wie das System reagiert. Dem Moment, wo man einen Vorwand hat, wo man durch eine innere Fraktion um Hilfe gebeten wird, greift man ein. Man hat dann regionale Handlanger. Das ist bei allen russischen Kriegen ein sehr wichtiges Moment, dass man lokale Statthalter hat, ob das jetzt Kadyrov in Tschetschenien ist oder Medvedchuk in der Ukraine. Also man hat lokale Größen, die man quasi an die Macht bringt und wendet extreme und strafende Gewalt gegen die an, die sich sozusagen der Herrschaft des Statthalters widersetzen. Um auch zu zeigen, unser Wort ist Gesetz und den Leuten, denen unsere Loyalität gilt, die sozusagen sind zu respektieren. Und dann wäre sozusagen ein Staat gemacht und dann, ich denke, Ungarn, dass er dann in diesem Fall an eine besetzte Ukraine grenzen würde, würde umgehend einen Frieden- und Freundschaftsvertrag unterzeichnen. In der Slowakei wird es auch eine extrem hitzige Debatte geben und dann handelt man mal mit Ungarn Stationierungsverträge aus, dann ist man mal dabei, Rumänien zu besetzen, dann sozusagen würde es in einiger Zeit weitergehen. Man sagt, ja, aber Polen widersetzt sich. Dann sozusagen wäre der nächste Staat einzeln dran. Irgendwann kommt es halt zur Reaktion, dass der Rest der Europäer sagen, okay, also das geht jetzt one by one so weiter. Jetzt müssen wir halt nochmal um Danzig sterben, um das zu stoppen.
Aber die NATO wäre in dem Fall zu wenig Abschreckung?
Die NATO allein, wenn die Amerikaner sich raushalten und Trump unter was auch immer welchen Ausreden sagt, das ist eure Schuld selber, ohne die Amerikaner hat die NATO allein keine Abschreckungswirkung auf die Russen. Das heißt nicht, dass die NATO wirkungslos ist. Die NATO hat immer noch Stäbe, die NATO hat immer noch Planungskapazitäten. Also selbst wenn die Amerikaner austreten, kann man die NATO als Institution behalten. Aber die politische Glaubwürdigkeit der Abschreckung bei den Russen ist zurzeit einmal dahin. Und die, bös gesagt, die militärische Abschreckungsfähigkeit der Europäer, die muss erst konstituiert werden. Die kommt im russischen Bewusstsein noch nicht vor. Die könnte man relativ gut im russischen Gedächtnis verankern, indem man die Ukraine militärisch massiv ertüchtigt und so den Russen zeigt, wir haben auch Zähne. Verlasst euch nicht nur darauf, dass ihr gerade das Chaos in den Vereinigten Staaten ausnutzen könnt. Aber das tun nur einige Staaten und leider in erster Linie nur die kleineren nordisch-baltisch-Staaten. Ob wir es in der Quantität und in der Zeit dann auch da reiten, die Ukraine so zu ertüchtigen, dass sie zu einem besseren Abschluss kommt als nur einen fragilen Waffenstillstand, ist zurzeit noch offen.
Sie haben jetzt schon die Zeit auch angesprochen. Von welchem Zeithorizont sprechen wir denn von diesen Überlegungen, die Sie da angestellt haben?
Also die allernegativsten Szenarien, das sind die Zeitleisten nicht meine, aber die stammen aus Washington. Da hat man der Ukraine 6 Monate gegeben nach Einstellung der amerikanischen Hilfen und sozusagen dann in etwa ein Jahr russische Besatzung in der Ukraine nach dem Zusammenbruch des organisierten militärischen Widerstands in der Ukraine, bis man dann wieder angriffsfähig ist. Ich denke, das ist etwas zu schnell, dann wären wir sozusagen 2026, zweite Hälfte 2026 soweit. Ich sehe erstens die Ukraine nicht so schnell kollabieren, selbst wenn die amerikanischen Lieferungen ausgesetzt werden. Zurzeit laufen sie nur aus bis in den Sommer. Sie werden nicht sozusagen komplett abrupt abgesetzt, aber es gibt nichts mehr Neues. Die Europäer sind dadurch zumindest noch nicht so weit eingeschüchtert, dass sie sich zurückziehen, lassen die Ukraine nicht hängen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch in der Ukraine ein Jahr Krieg. Wie es dann ausgeht, hängt maßgeblich davon ab, wie es die Europäer schaffen, die ukrainische Fliegerabwehr irgendwie zu ertüchtigen, die ukrainische Rüstungsindustrie am Leben zu erhalten. Das Problem ist, wenn die Russen die ukrainische Rüstungsindustrie zerbomben, die stellt zurzeit etwa 60% des ukrainischen Bedarfs her an der Front, vor allen Dingen Drohnen, aber auch sehr viele Munition, leicht gepanzerte Fahrzeuge, Funkgeräte, Geräte zur elektronischen Kampfführung. Ein Haufen Kleinbedarf, den wir in der Quantität, wie sie einfach an der Front gebraucht werden, in Europa so nicht bereitstellen können. Wenn die Ukraine es schafft, diese Produktionsstätten halbwegs zu schützen, dass die Russen sie nicht kaputt schießen, dann sehe ich die Chance der Russen, ohne noch weitere erhebliche Materialverluste und weitere Zeit aus der Ukraine rauszukommen, quasi nicht gegeben. Also dann verreiben sie sich in der Ukraine. Wenn es aber den Russen gelingt, die Ukraine mürbe zu schießen, erstens die Rüstungsindustrie zu zerschießen und zweitens durch quasi einen geöffneten Himmel auch die Zivilbevölkerung in ihrem Widerstand, in der politischen Unterstützung, im politischen Willen, den Russen Widerstand zu leisten, zu zerschießen, dann könnte es vor allen Dingen nach dem nächsten Kriegswinter bitter werden. Und dann reden wir von einem realistischen Zeithorizont etwa von 2028. Das heißt, dann würde wir, wenn man die Rearmierung der Russen, also das Wiedergutmachen von Verlusten, die natürlich auftreten, einberechnet, auf den Zeitraum kurz vor der nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahl oder im Finale der nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahl beziehungsweise dann auch sehr davon abhängig, wer nächster Präsident wird, auch durchaus im möglichen innenpolitischen Krisenzeit oder Chaoszeit eines amerikanischen Machtwechsels, wenn Donald Trump zum Beispiel eine zweite Niederlage nicht anerkennt und sich dem widersetzt oder eine andere Verfassungskrise heraufbeschwört in diesen Zeitraum. Mit dem könnte es sehr gut zusammenfallen. Und das ist natürlich das, was zurzeit Teil des Problems ausmacht.
2028, durchaus sehr bald.
Ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Und das Problem ist eben bei vielen militärischen Vorbereitungen, wenn wir hochfahrende Rüstungsindustrie, aber auch Umstellungen oder Reformen in unseren Verteidigungssystemen, wenn wir die diskutieren, wir haben ja das Problem zum Beispiel Personalsituation in Europa, wir haben zu wenig Soldaten, vor allen Dingen in den Landstreitkräften. Wir haben vor allen Dingen zu wenig Reservesoldaten. Wir haben einfach in den meisten europäischen Staaten durch die Berufsarmeen zwar einen sehr hohen Ausbildungsstand der Leute, die da sind, aber wenn die ausfallen, wenn die verwundet werden in einem größeren Konflikt, dann gibt es quasi keine Reservisten, die man einziehen kann, die irgendwie ausgebildet sind, die diese Rollen wieder ausführen können. Das heißt, die Nachhaltigkeit im Einsatz wäre bei den meisten europäischen Streitkräften zurzeit nicht gegeben. Wenn man jetzt Ausbildungsmaßnahmen anwirft, wenn man die Wehrpflicht umstellt, all das sind Dinge, die gehen nicht so im Handumdrehen. Das läuft alles langsam an. Wir sehen ja das zum Beispiel in Schweden, die Wehrpflicht wieder eingeführt haben. Die wird jedes Jahr, wird das ein Stückchen erweitert, zusammen mit der Infrastruktur, mit den Kadern, die man halt immer weiter ausgebildet hat, um sozusagen wie einen Schneeball das Ganze zu vergrößern. Das braucht alles Zeit. Und das ist das Problem, wenn man das nicht schnell angeht, diese Reformen, dann verstreicht diese Zeit und dann ist man im Grunde 2028 ähnlich schlecht vorbereitet, wie man 2022 war.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint viermal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Sie haben jetzt das Personalthema schon angesprochen. Es stellen sich wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt die Frage, Russland schafft es jetzt in mehr als 3 Jahren nicht, die Ukraine zu nehmen. Wie soll sich das dann ausgehen, überhaupt Europa einzunehmen?
Ja, also zum ersten Mal, das Problem ist in der Ausgangslage, denkt ja Putin nicht daran, sozusagen durchzumarschieren bis Lissabon, sondern die Illusion, einen begrenzten Krieg anfangen zu können und gewinnen zu können, die ist immer sehr verleitend, Unfug anzustellen. Ob das jetzt die Illusion ist, dass man eigentlich nur schnell in den Irak geht und Demokratie bringt und wieder rausgeht, oder ob das die Illusion ist, dass man eigentlich ja nur einen Polenkrieg führt, die Verlockung des begrenzten Krieges ist immer ein Problem. In dem Fall genauso. Das Zweite ist, dass bei diesen ganzen Vergleichen, die wir sehen, also weiß Gott was, Vergleiche des Verteidigungsbudgets oder Vergleiche aller in Europa vorhandenen oder NATO-Europa vorhandenen Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Artilleriesysteme etc., dass die ja nur einen sehr kleinen und sehr verzerrten Teil der Realität wiedergeben. Also wenn man sich anschaut, erstens mal NATO-Europa, da ist die Türkei als größte Landstreitmacht und größte Armee. Ein Brocken, mit dem ich jetzt nicht unbedingt rechne, dass die Türkei jetzt im Falle eines Krieges im Baltikum beispringt und sagt, wir retten jetzt Vilnius. Wenn die Türkei sich neutral verhält, was sie wahrscheinlich wird, ja, sie ist Teil der NATO, aber Italien war auch Teil des Dreibundes, also das darf man nicht immer so genau nehmen, muss man auch damit rechnen, dass Griechenland einen erheblichen Teil der eigenen Kräfte zurückbehält, weil man nicht weiß, was in der Ägäis passiert. Griechenland ist nach der Türkei die zweitgrößte europäische NATO-Armee. Erst dann kommen die Franzosen. Und bei den Europäern ist es natürlich so, also wenn ich jetzt bei den Rumpfeuropäern spreche, die wirklich hinter einem Szenario im Baltikum oder in Polen oder stehen würden, dann ist das Hauptproblem nicht das Vorhandensein von Gerät, sondern es ist das Problem der Einsatzfähigkeit der Verbände und der Führungskoordinationsfähigkeit und der logistischen Tiefe. Also wenn wir von der Einsatzfähigkeit der Verbände angehen, wenn wir uns dasselbe spiegeln, wie denn die russische Situation 2022 war, als die Russen den Krieg gegen die Ukraine voll eskaliert haben, da gingen sie mit etwa 190.000 Mann in die Ukraine rein. Wenn man sich anschaut, sie hatten damals etwa 280.000 Mann Landstreitkräfte, sie hatten etwa 45.000 Mann Luftlandekräfte, etwa 10.000 Mann Marineinfanterie und dann noch ein paar sozusagen Spezialkräfte obendrauf, dann sind das so ein bisschen unter 60% dessen, was Landstreitkräfte waren, so ungefähr die Hälfte bis 60%, je nachdem, wie man es zählt, ob man die Verbände in der vollen Sollstärke oder so unterstark, wie sie eigentlich gemeldet waren, nimmt, kann man sich mit den Zahlen spielen. Auf jeden Fall ist das natürlich, das ist ein Zeig, dass man nie mit der ganzen Streitmacht in den Krieg geht. Natürlich war das ein, auf Neudeutsch sagt man, War of Choice, also ein Krieg, auf den sich Russland vorbereitet hat. Da hat es Verbände in volle Stärke gebracht, da hat es zuerst lange Freiwillige angemeldet und so weiter, um möglichst einen hohen Einsatzbereitschaftsgrad hat. Das auf der europäischen Seite wäre das nicht so, weil ein Angriff von außen ist sozusagen, trifft dich so, wie du gerade bist. Und wenn es um 4 in der Früh im Schlaf ist, dann ist es um 4 in der Früh im Schlaf. Die Europäische Rüstungsagentur, als sie früher noch Verlegbarkeit der Landstreitkräfte gemessen und die Daten veröffentlicht hat, da waren so etwa 20% der europäischen Landstreitkräfte verlegbar. Die Zahl hat sich nach dem Brexit nach unten korrigiert, weil die britischen Streitkräfte einer der verlegbarsten waren und die anderen Staaten, die im Sinne von Verlegbarkeit und Readiness die Statistik in die Höhe korrigiert haben, waren die Schweden und die Balten und die Dänen. Und das sind nicht unbedingt die größten Armeen. Und das ist ein erhebliches Problem natürlich des Friedensbetriebs. Man hat nicht das ganze Personal, das man haben soll. Man hat nicht das ganze Material, das man haben soll. Es müssen Streitkräfte, bevor sie überhaupt an die Front gehen können, zuerst ergänzt werden. Die Leute müssen ein bisschen eine kurze Einübungszeit haben, dann kann man sie schicken. Das heißt, so wie es jetzt steht, wenn man jetzt sozusagen in der NATO auf den Knopf Krieg drückt, dann kommt die Allied Response Force und das ist etwa eine Division. Ja. Eine Division ist schön, aber es ist im Vergleich zu dem, was die Russen haben, nicht horrend viel.
Eine Division für unsere Zuhörer sind so
12.000. Mit logistischen Rattenschwanz ist so 10.000. 8.000 bis 12.000 in etwa. Aber die Russen, als ich das letzte Mal in der Ukraine war, hatten die Russen gerade, das war natürlich im Frühsommer 2024, das war zugegebenermaßen ihr Leistungsmaximum. Jetzt haben sie einige Verluste kassiert, aber damals standen sie mit etwa 620.000 Mann, 3.400 Kampfpanzern, 7.000 Schützen- und Mannschaftstransportpanzer, 5.000 Artilleriegeschützen, davon 1.000 Selbstfallerfette, die anderen 4.000 gezogen, 2.000 Mehrfachraketenwerfern in der Ukraine. Und das ist das, was man schon verlegt haben. Also das, was aus den ursprünglichen 190.000 Mann im Laufe der Zeit, im Laufe der Mobilisierung, im Laufe der kriegswirtschaftlichen und der Bereitstellung im Laufe des Krieges geworden ist. Das ist auf der ukrainischen Seite auch so. Wenn die Leute sagen, ja, die Ukraine, sozusagen die Russen wären mit der Ukraine nicht fertig. Ja, die Ukraine hat heute etwa 800.000 Mann in Uniform. Und 300.000 davon sind sozusagen permanent im Kampfeinsatz. Der Rest rotiert, beziehungsweise sind leichte Kräfte zum Schutz der nördlichen Staatsgrenze etc. Das ist erheblich mehr, als unter alle europäischen Staaten jetzt sozusagen auf Knopfdruck zusammenbringen würden, weil sie natürlich schon mobil gemacht haben, weil sie natürlich schon im Krieg stehen, weil sie diese ganzen Bereitstellungsdurchläufe schon durchgemacht haben. Und das hat bei der Ukraine ja auch lange gedauert, die ersten mobil gemachten Territorialverteidigungskräfte wurden zwar schon im April in den Kampf geschickt, aber sind dort glorreich untergegangen, bis die wirklich so weit waren, dass man ihnen auch Abschnitte an der Front gut anvertrauen hat können, ohne dass das totale Chaos ausbricht, waren wir im Grunde im Herbst. Und dann kamen natürlich die Gegenoffensiven und dann fing es an, auf der ukrainischen Seite auch ein bisschen runder zu laufen als vorher, weil das natürlich Zeit braucht. Das würde auf der europäischen Seite auch genauso Zeit brauchen. Schlimmer ist es noch bei den Luftstreitkräften. Auch da, wenn wir uns sozusagen das Problem veranschaulichen, sprechen wir mal über die Russen. Die Russen haben ungefähr 1200 Kampfflugzeuge in der Luftwaffe und dann noch 160 in den Marinefliegerkräften. Und davon setzen sie 300 um die Ukraine ein. Wieso nur 300? Weil erstens die Flughäfen, die frontnah sind, nur eine gewisse maximale Kapazität haben, weil sie eben gerade in der russischen Armee Luftbetankung noch relativ spärlich ist und Betankungsflugzeuge relativ rar. Und das Zweite ist, weil man eben auch ganz wenige fliegende Leitstände hat und sozusagen die Infrastruktur auch dann unter den Flugzeugen nur wiederum wenige, die modernste Generation sind, die dann auch elektronisch dafür ausgestattet ist, mit fliegenden Leitständen gut zu kommunizieren. Das heißt, man hat erhebliche Probleme und man hat das gerade am Anfang der Luftoperationen, als die Russen über 100 Kampfflugzeuge im ersten Monat in der Ukraine verloren haben, man hat erhebliche Probleme, größere Luftoperationen, die gleichzeitig ablaufen, zu koordinieren und zu führen. Und deshalb geht man zurück, dass man kleinere Operationen macht mit 4 Flugzeugen, 8 Flugzeugen, konsekutiv, das heißt auch reinfliegen, was bomben, nachschauen, reinfliegen, was bomben, weil das überschaubarer ist, weil sich da das Risiko von Friendly Fire minimiert und weil es für die ganze Führungs- und Logistikstruktur der russischen Luftwaffe managebarer ist. So, jetzt gehen wir auf Europa zurück, da haben wir natürlich auch mehrere tausend Kampfflugzeuge, aber die Führungsinfrastruktur, um diese in einer zusammenhängenden Luftoperation zu führen, in einer großen zusammenhängenden Luftoperation, liegt bei den Amerikanern. Die Munition liegt auch bei den Amerikanern. Wir haben in Libyen erlebt, nach 4 Tagen war die Munition bei den Briten und den Franzosen gar. Es ist in vielen Munitionsklassen mittlerweile sogar noch schlechter geworden, gerade wenn es um Anti-Radiation Missiles, also Lenkflugkörper, die man braucht, um gegnerische Radarstellungen, Störsender, Systeme der elektronischen Kampfführung etc. auszuschalten. Davon haben wir noch weniger, als wir 2011 hatten in Libyen. Und dann ist sozusagen die einzigen, die sowas noch produzieren, sind die Amerikaner heutzutage. An der Ostflanke haben wir das Sonderproblem, dass die meisten Kampfflugzeuge dort in absehbarer Zeit F-35 werden und wir mit dem Hintergrund Donald Trump nicht wissen, wie, in welchem Rahmen diese Flugzeuge einsatzfähig sein werden. Die F-35 selber ist ein gutes Kampfflugzeug, aber ihre Effizienz hängt im erheblichen Maße davon ab, wie ich das Datenmanagement der von ihr generierten Lagedaten verwenden kann. Und das hängt maßgeblich von den Amerikanern ab, wenn sie nicht mit im Boot sind, wird es rein schwierig. Das zweite ist Luftbetankung. Die meisten Luftbetankungsflugzeuge haben die Amerikaner. Wenn wir spanische Eurofighter über dem Baltikum einsetzen wollen, dann müssen wir die im Grunde durch Luftbetankung hereinfliegen, damit sie auch mit vernünftiger Waffenlast aktiv werden können. Wir können das große Pipeline-System der NATO, das sozusagen für einen Hochbetrieb an Luftoperationen gebaut wurde, das besteht in Westeuropa und in Norditalien, weil das die alte Front war. Es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar einzelne Flughäfen in Polen, die angeschlossen sind. Aber sonst habe ich natürlich die höchste Kapazität, um täglich abzufliegen in Westeuropa. Um diese Flugzeuge Richtung Osten zu bringen, brauche ich mit entsprechender Zeit auch über der Front, brauche ich Tanker. Die Tanker haben die Amerikaner. Das heißt, auch hier würden wir dann mit unserer Luftoperationsführung relativ schnell ungefähr auf das zurückfallen, was die Russen jetzt haben, dass wir relativ kleinräumig agieren, dass wir mit relativ wenig Flugzeugen fliegen, einfach weil wir die Logistik nicht zustande bringen und weil wir die Führungsinfrastruktur nicht haben. Und dann ist natürlich, ich meine, wenn wir den schnellen Krieg nicht schaffen, weil wir nicht den ausreichenden Klarstand haben, weil wir zu wenig einsatzfähiges Gerät haben, nicht sozusagen im tiefen Speicher, aber zurzeit verwendungsfähig und in einen langen Krieg schlittern, dann muss man halt leider auch konstatieren, dass die Russen mittlerweile ihre industrielle Mobilmachung auch schon abgeschlossen haben.
Sie haben die Kriegswirtschaft hochgefahren, wie man oft in den Medien auch hört. Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche.
Und um das ein bisschen in Zahlen zu fassen, also es arbeiten zurzeit etwa 4,5 Millionen Russen in der Rüstungsindustrie. Teil dieser 4,5 Millionen sind auch mittlerweile etwa 80.000 Zwangsarbeiter, die man aus Haftanstalten rekrutiert hat. Man schafft es im Jahr etwa 2000 Kampfpanzer wieder aufzubereiten und herzustellen. Also etwa 200 werden wirklich von Grund auf neu gebaut. Der Rest wird aus Depots wieder aufgefrischt. Aber in Europa bauen wir halt 36 Leopard 2 pro Jahr. Es werden etwa 500 Marschflugkörper und 700 Iskander ballistische Raketen pro Jahr hergestellt. 70.000 Gleitbomben, 3000 Schützenpanzer und etwa 10.000 Shahid-Angriffsdrohnen. Wenn ich dem gegenüberstelle, wir stellen in Europa pro Jahr in etwa 400 Iris-T her, nur um jetzt die Luftsituation
gegen Fliegerabwehrsysteme.
Fliegerabwehr-Lenkwaffen. Deutschland ist an der Patriot Pack 2 GEM beteiligt. Da werden etwa 200 pro Jahr hergestellt, nicht alle in Deutschland, aber ein gewisser Teil. Und die Franzosen stellen so Pi mal Daumen um die 100 SAMPT pro Jahr her, dann sieht man allein an der Lücke, die uns ja jetzt schon zum Problem wird, die Ukraine quasi am Leben zu halten, sollten die Amerikaner keine Patriots mehr liefern. Aber wie wir den europäischen Luftraum vor einer derartigen Anzahl an ballistischen Raketen und Marschflugkörpern und Shahid-Drohnen schützen würden, wenn es um die Erhaltung der europäischen Rüstungsindustrie geht, das ist sozusagen der nächste Schleier. Das zweite ist sozusagen die Mobilmachung von Felddepots, von Feldwerkstätten, um Gerät wieder zu reparieren. Bei diesen 2000 Kampfpanzern, die für die Front bereitgestellt werden, ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Das sind so zwischen 400 und 600 Kampfpanzer drin, die schon mal ausgefallen sind. Also die waren schon an der Front, die sind sozusagen nur nicht komplett in Einzelteile zerbröselt und ausgebrannt, sondern die sind wiederhergestellt worden und wieder aufbereitet und sozusagen werden wieder an die Front geschickt. Bei den Russen werden etwa 2/3 aller Fahrzeuge und Flugzeuge und Systeme von armeeigenen, also heereseigenen Feldwerkstätten wieder instand gesetzt und zurück an die Front geschickt. In Europa, dadurch, dass wir die Rüstungsindustrie so runtergefahren haben, so kleine Mengen bestellt haben, haben wir oft, damit wir die Rüstungsindustrie in Betrieb erhalten, Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben von den Feldwerkstätten in die Betriebe rein verlagert. Das eben dann Rheinmetall sozusagen, weil es einfach keine neuen Panzer und Schützenpanzer mehr bauen kann, darf, soll nichts mehr, dann einfach für die Wartung der Marder zuständig ist. Aber da eigentlich Aufgaben, die in den Feldwehrstätten früher vorhanden sind, jetzt in zentralisierten Rüstungsbetrieben nur mehr vorhanden sind. Das Problem ist, im Falle eines Krieges, im Falle von großen Ausfällen, hat man dann einen enormen Flaschenhals, weil die Betriebe, die dann für die Wartung und Instandhaltung da sind, eigentlich auch in die Wiederinstandhaltung von Reservegerät und in die Produktion von Neugerät reinspringen müssen. Und die haben dann eine gewisse Anzahl von Mechanikern, die müssen dann neu einstellen und trainieren und vergrößern und so weiter. Das Zweite ist natürlich, dass die relativ zentralisiert sind. Also die finde ich im Telefonbuch und die sind natürlich das erste Ziel der ersten Angriffswellen, während Feldwehrstätten normalerweise mobil sind und dezentral. Die sind mit ihren Verbänden, die können zum Großteil auch verlegt werden, zumindest mit einem gewissen Teil ihres Geräts. Und deshalb kann ich die natürlich auch vor Feindeinwirkung besser verbergen. Das Problem ist, wenn man lange einfach keine Feldwerkstätten mit vielen Mechanikern mit der richtigen Schulung in der Wartung des Gerätes hat, wenn man das Gerät auch mittlerweile schon so kompliziert bestellt, dass es nicht mehr so wartungsfreundlich ist. Man denke an den Unterschied zwischen einem alten Steyr 680er im österreichischen Bundesheer und einem neuen MAN oder Mercedes LKW. Das sind Welten, wenn es jetzt darum geht, was kann eine Werkstatt im eigenen Saft an diesem Ding reparieren. Dann habe ich natürlich da wirklich in dem Fall eines großen Krieges ein erhebliches Problem. Und an all diesen strukturellen Problemen, die sind natürlich nicht unlösbar. Und ich sage es mal so, Europa ist weder finanzschwach noch hat nicht die ausreichendes Humankapital, das entsprechend gebildet ist, um dem zu begegnen. Aber man muss es natürlich angehen. Und wenn wir sozusagen weiterhin so Zeitenwenden haben, die nur in Reden angekündigt werden, aber sich dann am Betrieb und in der Organisation unserer Streitkräfte relativ wenig ändert, dann kommen wir halt wirklich in den Raum der schlimmen Prophezeiungen.
Das heißt, wenn ich Ihnen da so lausche und mir das durch den Kopf gehen lasse, NATO-Europa ist nicht verteidigungsfähig, auch wenn man die Zahlen gegenüberstellt. Ich glaube, da muss man auch dazu sagen, dass man im Angriff natürlich wesentlich mehr braucht als in der Verteidigung. 3:1, sagt man, so ist das Kräfteverhältnis. Das heißt, diese Zahlen muss man eigentlich unter diesem Gesichtspunkt sehen. Aber es geht sich trotzdem nicht aus. Die eine Division in Europa, die verlegbar ist, schafft das nicht.
Auch wenn sich da noch ein paar Brigaden dazu gesellen, das ist für den Anfang zu wenig. Wenn die Russen es schaffen, ein Fait accompli zu schaffen, dann haben sie mal das politische Faustpfand, um zu verhandeln. Dann schauen sie, wie weit sie damit können. Und das Zweite ist natürlich, und darüber haben wir auch noch nicht geredet, die Russen setzen etwa 3000 FPV-Drohnen pro Tag ein. In Europa ist der Lerngrad, wie man mit diesen Dingern umgeht, wie man sich gegen sie verteidigt, wie man sich unter FPV-Bedrohung verhält, relativ, ich sage mal, inhomogen. Also die Bundeswehr macht mittlerweile in zaghaften Anfängen, kriegen Verbände Drohnen, dürfen damit trainieren. Es ist alles noch unter ganz starken Vorbehalten, weil natürlich Drohnenflug und Einsatz in Europa sehr streng reglementiert sind. Aber es geht schon. Andere Streitkräfte, ich denke jetzt an Italien oder an Spanien, machen das noch überhaupt nicht. Und dann die Frage, wie viel rucksacktransportable Störsender haben wir in der Schützengruppe, wie viele pro Fahrzeug, wie viel in der Kompanie. Da kommt das große Bauchweh. Natürlich können wir auch, das sind großteils kommerzielle Geräte, würden wir da auch dazulernen. Aber der erste Schockeffekt natürlich, der ersten Kräfte, die zum Gegenangriff angesetzt werden und sozusagen dieses russische Fait accompli möglichst wieder bereinigen sollen, der ist dann natürlich hoch. Die tun sich wahrscheinlich ungefähr so schwer wie die österreich-ungarische Kavallerie, die 1914 zur offensiven Aufklärung gegen Russland angesetzt wurde. Und die Russen aus dem russisch-japanischen Krieg haben gelernt, man braucht einiges an Maschinengewehren, will man eine Front halten. Und das Ergebnis war nicht schön für die österreichische Kavallerie.
Jetzt würde ich gern von der militärischen Ebene noch auf die politische Ebene zum Abschluss dieser Podcast-Folge kommen. Jetzt gab es ja vor nicht allzu langer Zeit den Besuch Besuch von US-Präsident Donald Trump bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Viele haben gesprochen davon, dass es eine Annäherung zwischen beiden Staaten geht, vielleicht etwas überspitzt formuliert. Aber viele sagen auch, dass der Ukraine-Krieg ja ursprünglich ein Proxy-War der USA war oder ist, ein Stellvertreterkrieg. Ist es nicht absolut skurril, dass sich diese beiden Präsidenten jetzt treffen?
Ja, ich meine, Trump geht es um die Einrenkung eines guten russisch-amerikanischen Verhältnisses. Die einen sagen, es ist, weil er Russland von China losrenken will, was eine Illusion ist, aber man kann es probieren. Andere sagen, ja, das ist sozusagen, ja, es gibt irgendwo das tiefe Kompromat gegen ihn bis zu sozusagen gemeinsamen ideologischen Bausteinen, dass sie einfach Trump gerne Alleinherrscher wäre und Putin das schon ist. Sei es wie sei, es ist das, was Donald Trump anstrebt. Und wenn man sich anschaut, wie er die Ukraine behandelt, dann ist Trump durchaus gewillt, die Ukraine unter den Tisch zu werfen, um das zu erreichen. Das Problem ist, die Ukraine ist eben nicht der Stellvertreterkrieg, für den viele gerade in Österreich halten, weil die Ukrainer leisten Widerstand, weil sie nicht mehr unter den Russen leben wollten. Das haben sie lange genug durchexerziert und lang genug Erfahrung damit und sehen jetzt die Chance, dass sie endlich davon final loskommen. Und sozusagen der Wunsch oder die Einstellung, warum man noch kämpft, ist bei vielen Ukrainern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, also bevor unsere Kinder das Ganze nochmal durchmachen müssen, wollen wir jetzt unsere Unabhängigkeit quasi final klären. Jetzt sozusagen machen wir reinen Tisch, damit nicht die nächste Generation noch einen Krieg hat und die nächste Generation darauf hört wieder den nächsten Fortsetzungskrieg und so weiter. Das heißt, die Ukrainer werden, solange sie sich noch irgendwie wehren können, werden sie sich wehren und auch was auch immer Trump sozusagen mit Putin vereinbart, hat dann für die Ukrainer keine bindende Wirkung. Die Frage ist natürlich, Moral und Widerstandswille ist das eine. Man braucht noch die materielle Ausstattung, um sich organisiert wehren zu können. Eine Armee ist halt nicht nur Wille, eine Armee hat auch Logistik und Munitionsnachschub und so weiter, lauter harte Dinge, die bereitgestellt werden können. Und die Europäer haben bis zum bitteren Ende immer daran geglaubt, dass es mit Trump schon nicht so schlimm sein wird und dass Trump sozusagen, dass der amerikanische Nachschub wird nicht abreißen und hat auch immer so mit eingeplant, die Amerikaner mit an Bord zu haben bei all dem, was wir an Vorbereitung für eine Ukraine-Hilfe getroffen werden. Das sind immer, wir füllen die Nischen aus, die Amerikaner nicht bedienen. Und jetzt müssten wir sie vollumfänglich ersetzen. Und das ist halt schwierig und das ist leider auch schwierig, weil wir uns lange nicht darauf vorbereitet haben. Gab einige Experten und auch Vertreter der EU-Kommission, die darauf gedrängt haben, dass die Mitgliedstaaten doch zum Beispiel mit den Amerikanern langfristige Lieferverträge abschließen, solange Biden noch im Amt ist, um Dinge zumindest für die Ukraine kaufen zu können und sehr hohe Vertragspenalen vereinbaren. Also wenn die Amerikaner den Vertrag kündigen, dann müssen sie sozusagen Ersatzzahlungen leisten, die sehr hoch sind. Das sind so Dinge, die man macht, wenn man sich unsicher ist, ob das Gegenüber den Vertrag auch hält und das sozusagen politisch absichern will. Das Problem ist, die amerikanische Rüstungsbürokratie ist um nichts besser als die europäische und bis man einen Rüstungsexportauftrag in Washington durch hat, braucht es normalerweise ein Jahr und wenn es extrem schnell geht, 6 Monate. Die Europäer haben nach dem Wahlsieg Donald Trumps angefangen, ihre Rechtskanzleien mit diesen Dingen zu befassen und da war halt schon alles zu spät. Da kriegt man in Washington nichts mehr durch. Und so war es leider auch und deshalb müssen wir halt jetzt mit was auch immer leben, was gerade aus Washington kommt.
Das heißt, um auf meine Frage von vorhin zurückzukommen, die Annäherung Putin an Trump beziehungsweise Trump an Putin fußt darauf, dass die Partnerschaft zwischen Russland und China den USA ein Dorn im Auge ist.
Das ist eine Erklärung, das sind die Leute so um Waltz Rubio, die sich sozusagen dieser Erklärung bemühen, ob es wirklich der finale Gedankengang ist oder ob da sie da nur probieren zu rationalisieren, was Trump tut, bin ich mir, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz sicher. Aber es ist sozusagen die Erklärung, die vom rationalen Flügel der Republikaner, der immer kleiner wird, vorgetragen wird.
Wir haben jetzt über 40 durchaus pessimistische Minuten hier am Podcast schon. Gibt es trotzdem noch einen positiven Ausblick, den Sie uns mitgeben können?
Das Problem ist, ich glaube, die Europäer unterschätzen sich oft bei dem, was sie könnten. Also vieles an europäischem Rüstungsgut, was in die Ukraine geliefert wird, ist von der Qualität her gut. Viel Rüstungsgut, von dem wir geglaubt haben, es ist komplett überaltetes, obsoletes Zeug, kämpft zum Teil ziemlich brav und gut und ist hochzuverlässig und robust und braucht keinen Vergleich scheuen. Also wir haben gute Ingenieure, wir haben gute Techniker. Auch der Ausbildungsstand unserer europäischen Armeen ist bei weitem nicht schlecht. Wir müssen den Ausbildungsstand jetzt natürlich mit Hinblick auf Drohnen anpassen, aber das sollte im Grunde auch möglich sein. Und auch wenn ich mir in die Nischenprodukte reingehe, was Quantum, was Helsing, was Donaustahl bauen, wir sind in Europa, wir wären eigentlich durchaus zukunftsfähig. Jetzt ist die Frage, und das ist halt eine Frage an unsere politischen Entscheidungsträger, schaffen sie es, diese Talente, die Qualifikationen, die Robustheit Europas so zu organisieren, dass sich die Russen nicht mehr drüber trauen? Oder kriegen wir das alles erst hin im Zuge des Schocks, dass der Krieg um Europa begonnen hat? Ich bin nämlich gar nicht so pessimistisch, dass wenn die Russen diesen Krieg anfangen, dass sie den dann langfristig auch verlieren. Das Problem ist, dann hat halt der Krieg mit Russland angefangen. Und das ist an und für sich etwas, was man vermeiden sollte. Wäre schlau.
Mit dem Statement, glaube ich, werden wir die Podcast-Folge beenden. Herr Kressel, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Einblicke und Analysen.
Danke.
Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militär Aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.